Deutschlandfunk, das war der Tag.
Im Studio ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Beherbergungsverbot. Das ist ein Wort, das in der deutschen Corona-Politik jetzt immer wichtiger wird. Die Bundesländer haben heute vereinbart, wie sie künftig umgehen wollen mit Reisenden aus deutschen Corona-Risikogebieten. Wir hören das gleich. In Berlin hat der Prozess um den sogenannten Tiergartenmord vor einem Jahr begonnen. Der Fall ist eine weitere schwere Belastung für die deutsch-russischen Beziehungen. Wir sprechen über dieses schwierige Verhältnis mit der FDP-Außenpolitikerin Renata Alt. Und wie sehr braucht Deutschland neue Autobahnen? Dazu heute eine temperamentvolle Debatte im Bundestag. Auch das ein Thema in den kommenden Minuten. In mehreren Bundesländern stehen die Herbstferien vor der Tür, aber das Reisen auch innerhalb von Deutschland, das könnte in den kommenden Wochen kompliziert werden. Immer mehr Städte und Kreise melden nämlich eine steigende Zahl von Neuinfektionen. Mehrere Kommunen liegen bereits über dem als kritisch eingestuften Wert von 50 neu gemeldeten Fällen pro 100.000 Einwohner. Wie sollen die Bundesländer also umgehen, wenn Besucher und Urlauber aus solchen deutschen Risikogebieten anreisen? Die Länder haben dazu heute einheitliche Regelungen beschlossen. Frank Capellan erklärt uns das genauer.
Kein Einreiseverbot, aber eine Testpflicht für alle Bürger, die aus Risikogebieten kommen und innerhalb Deutschlands Urlaub machen wollen. So bringt der CSU-Vorsitzende die neue Regelung auf den Punkt. Wer in Gegenden lebt, in denen die Corona-Zahlen über 50 Infizierten pro 100.000 Einwohnern liegen, darf nicht in Hotel oder Pension übernachten, sollte er keinen negativen Test vorlegen können. Eine verpflichtende Quarantäne fällt allerdings weg. Markus Söder.
Wir erleben ja, dass die Länder, die bislang ihre starken Regeln haben, die auch beibehalten wollen. Es gibt da einige Länder, die quasi eine Art Einreiseverbot verhängen. Wir glauben, dass das mildere Mittel ist, das man jetzt machen kann und auch ein Mittel, das sich schon einmal bewährt hat.
Damit die Corona-Vorschriften dann doch nicht allzu einheitlich werden, schiebt der bayerische Ministerpräsident nach, dass sich Bayern sehr wohl anschauen wird, aus welchem Berliner Bezirk etwa einreisende Touristen kommen. Mit anderen Worten, wer aus den Hotspots Kreuzberg, Mitte, Tempelhof oder Neukölln einreisen möchte, muss den Test vorweisen, alle anderen Berliner nicht. Daniel Günther dagegen, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident, will die Hauptstadt nun, anders als bisher, vereint mit einem gemeinsamen Corona-Wert betrachten.
Diese neuen Regelungen gelten ab Freitag. Das bedeutet, dass Urlauberinnen und Urlauber aus Hotspots einen entsprechenden Corona-Negativ-Test vorlegen müssen. Und das gilt nicht für Familienbesuche, die stattfinden, auch nicht für Pendlerverkehre. Wir werden im Übrigen Berlin in Zukunft als Ganzes ansehen.
Wer in einem Risikogebiet lebt oder dorthin will, sollte das Reisen besser sein lassen, heißt es in einem Appell von Bund und Ländern. Wer es dennoch tun möchte, muss auf eigene Kosten nun einen Negativtest vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Allerdings, Berlin, Bremen, Thüringen und Niedersachsen geben zu Protokoll, dass sie ihrerseits nicht auf diese Testpflicht für innerdeutsche Touristen aus Risikogebieten bestehen wollen. Mecklenburg-Vorpommern wiederum behält sich vor, ungeachtet eines negativen Tests 5 Tage Quarantäne zu verordnen, so wie es in den Regeln des Bundes für Rückkehrer aus Risikogebieten im Ausland vorgesehen ist.
Natürlich ist es nachvollziehbar, dass Bundesländer mit einem niedrigen Infektionsgeschehen versuchen, sich vor dem Import des Virus von außen zu schützen,
erklärt Regierungssprecher Steffen Seibert. Der Bund hatte darauf gedrängt, die innerdeutschen Reiseregeln zu vereinheitlichen, um die Akzeptanz der Corona-Regeln in der Bevölkerung nicht weiter zu schwächen. Mit dem nun gefundenen Kompromiss kann er nur bedingt zufrieden sein. Seibert hat am Mittag im Namen der Kanzlerin betont:
Es ist genauso nachvollziehbar, dass solche behelfsmäßigen Einzelregelungen viele Probleme hervorrufen und dass sie die Bürger auch durchaus verunsichern.
Nach Ansicht des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach sind innerdeutsche Testpflichten und Beherbergungsverbote ohnehin wenig sinnvoll. Wir werden bald so viele betroffene Regionen haben, dass die Regel kaum umsetzbar, geschweige denn kontrollierbar ist, bekräftigt der Epidemiologe. Zudem müssten die Deutschen doch davon abgehalten werden, ins Ausland zu reisen. Derzeit ist es für Menschen aus Risikogebieten, neben den vier Berliner Bezirken, Vechta, Remscheid und Hamm, zählt seit heute auch Bremen dazu, mitunter leichter nach Schweden oder Italien zu reisen, als innerhalb Deutschlands Urlaub zu machen.
Frank Capellan berichtete. Alexej Nawalny ist als Patient nach Deutschland gekommen und er hat sich mit Kommentaren zur deutschen Politik lange zurückgehalten. Damit scheint jetzt Schluss zu sein. In einem Interview mit der Bild-Zeitung hat er gegen Altkanzler Schröder ausgeteilt, der sei ein Laufbursche Putins, so Nawalny. Das Ganze an einem Tag, an dem in Berlin ohnehin die deutsche Russlandpolitik und der Fall Nawalny auf der Tagesordnung stand, inklusive Debatte im Bundestag. Johannes Kuhn berichtet.
Alexej Nawalny wurde mit einem Nervengift der Novichok-Gruppe vergiftet. Nachdem dies am Dienstag auch die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OVCW, bestätigt hat, rücken nun wieder mögliche Sanktionen gegen Russland in den Vordergrund. Genauer gesagt drückt sie die Bundesregierung dorthin. So sagte Bundesaußenminister Heiko Maas bei der heutigen Regierungsbefragung im Bundestag.
Klar ist, dass wenn die Vorgänge nicht aufgeklärt werden und die dafür notwendigen Informationen nicht zur Verfügung gestellt werden, dann werden zielgerichtete und verhältnismäßige Sanktionen gegen Verantwortliche auf russischer Seite unvermeidlich sein. Und Russland täte gut daran, es nicht so weit kommen zu lassen.
Man werde bereits in den nächsten Tagen mit den EU-Partnern reden, so Maas. Am kommenden Montag findet das nächste EU-Außenministertreffen in Luxemburg statt. Am späten Nachmittag wird es dann konkreter. In einer gemeinsamen Erklärung kündigen Maas und sein französischer Amtskollege Jean-Yves Le Drian an, den EU-Partnern Vorschläge für Sanktionen vorzulegen. Die Gaspipeline Nord Stream 2 spielt dabei keine Rolle. Vielmehr soll es um Einzelpersonen gehen. Es gibt weiterhin keinen direkten Beweis, dass die russische Regierung hinter dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny steckt. In der deutsch-französischen Erklärung heißt es jedoch, es gebe keine andere Erklärung als eine russische Beteiligung und Verantwortung. Im Bundestag hatte Maas Moskau attestiert, an einer Aufklärung kein Interesse zu zeigen.
Warum hat Russland in sein Speziallabor noch keine eigenen Untersuchungen eingeleitet, obwohl das Krankenhaus in Omsk über Blut- und Gewebeproben von Herrn Nawalny verfügt? Und warum wurden bis heute auch keine strafrechtlichen Ermittlungen in Russland eingeleitet, um zu klären, durch wen, unter welchen Umständen und auch warum Alexej Nawalny vergiftet worden ist?
Moskau bestreitet, für die Vergiftung Nawalnys verantwortlich zu sein und wirft der Bundesregierung vor, die EU auf eine antirussische Linie bringen zu wollen. Nawalny hält sich derzeit noch in Berlin auf. In einem Interview mit der Bild-Zeitung wirft der Kreml-Kritiker dem ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder vor, ein Laufbursche Putins zu sein und verdeckte Zahlungen von der russischen Regierung zu erhalten. Beweise für solche Zahlungen habe er aber keine. Schröder weist die Vorwürfe entschieden als falsch zurück. Er will nun gegen die Bild-Zeitung juristisch vorgehen, weil diese ihn vor der Verbreitung der Vorwürfe nicht um eine Stellungnahme gebeten habe.
Soweit Johannes Kuhn. Wir sprechen über die deutsche Russlandpolitik gleich ausführlich mit der FDP-Außenpolitikerin Renata Alt. Zunächst aber noch ein weiterer Fall, der die deutsch-russischen Beziehungen schon seit Monaten belastet. Der Mord nämlich an einem Georgier im Berliner Tiergarten vor gut einem Jahr. Dieser Fall wird seit heute am Berliner Kammergericht verhandelt. Angeklagt ist ein 55-jähriger Russe, dem die Anklage vorwirft, ein Auftragsmörder staatlicher Stellen in Russland zu sein. Sebastian Engelbrecht mit den Details.
Hinter Panzerglasscheiben im Saal 700 des Kriminalgerichts in Berlin-Moabit wird der Prozess eröffnet, nur wenige hundert Meter vom Tatort, dem sogenannten kleinen Tiergarten, entfernt. Bundesanwalt Ronald Georg verliest die Anklageschrift. Der russische Angeklagte soll am 23. August vergangenen Jahres einen 40-jährigen Georgier tschetschenischer Herkunft mit drei Schüssen aus einer schallgedämpften Pistole getötet haben. Bundesanwalt Georg wirft dem Angeklagten Mord im Auftrag staatlicher Stellen der Russischen Föderation und illegalen Waffenbesitz vor.
Aus Sicht der russischen Regierung war das Tatopfer ein Staatsfeind, insbesondere deshalb, weil der Getötete im Tschetschenienkrieg gegen Russland gekämpft hatte.
Der Angeklagte sitzt in einer Panzerglasbox und schweigt am ersten Prozesstag. Direkt nach der Tat hatten ihn zwei Jugendliche beobachtet, wie er ein Fahrrad, die Tatwaffe und eine Perücke in die Spree warf. Kurz darauf hatte ihn die Polizei festgenommen. aus welchen Motiven er getötet haben könnte, fasst die Sprecherin des Berliner Kammergerichts Lisa Jani zusammen.
Der Generalbundesanwalt geht davon aus, dass hier entweder das Mordmerkmal der Habgier erfüllt ist. Habgier wäre dann erfüllt, wenn der Angeklagte gehandelt hätte, um einen Lohn für diesen Tötungsauftrag einzustreichen. Oder alternativ aus niedrigen Beweggründen. Wenn er nämlich gehandelt hätte, weil er die Motive seiner staatlichen Auftraggeber geteilt hat.
Aber wer ist der Angeklagte eigentlich? Nicht nur die Tat, sondern auch seine Identität ist im Gerichtssaal umstritten.
Der Angeklagte hat heute über einen seiner Verteidiger sich dahingehend eingelassen, er sei der 50-jährige S aus Russland. Die Generalbundesanwaltschaft geht davon aus, dass es sich um den 55-jährigen russischen Staatsangehörigen K. handelt.
Vadim Krassikow soll am 22. August 2019 aus Warschau nach Berlin gereist sein, allerdings unter falschem Namen und mit einem Pass, der ihn als Vadim Sokolov ausweist, so die Darstellung der Bundesanwaltschaft. Der Angeklagte dagegen lässt über einen seiner drei Anwälte, Robert Unger, mitteilen, ein 55-jähriger Vadim Krassikow, geboren in Kasachstan, sei ihm nicht bekannt. Er sei der 50-jährige Bauingenieur Vadim Sokolov, nicht verheiratet, geboren in Irkutsk, er wohne im russischen Briansk. Der vorsitzende Richter des Kammergerichts, Olaf Arnoldi, spricht den Angeklagten zunächst mal mit Sokolov und mal mit Krassikow an und kündigt dann an, er werde ihn künftig nur Herr Angeklagter nennen. Arnoldi sitzt dem zweiten Strafsenat des Berliner Kammergerichts vor, der für Staatsschutzangelegenheiten zuständig ist. Der Senat besteht aus 5 Berufsrichtern. Beim morgigen zweiten Verhandlungstermin sollen Zeugen vernommen werden, die sich während der Tat im kleinen Tiergarten aufhielten.
Da kommt also heute einiges zusammen, was das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland betrifft. Wir haben es gerade gehört, den Auftakt im Prozess um den Tiergartenmord, außerdem die anhaltende Debatte um die Vergiftung von Alexei Nawalny und außerdem wissen wir seit heute auch, dass Russland die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja zur Fahndung ausgeschrieben hat. Jene Frau also, die in dieser Woche in Berlin zu Gast war und unter anderem den Außenminister und die Kanzlerin getroffen hat. Viele werden da jetzt sagen, so ein Fahndungsaufruf ist eine weitere Provokation. Renata Alt ist Außenpolitikerin der FDP. Sie ist im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags Berichterstatterin für Mittel- und Osteuropa sowie Russland und sie ist selbst im ehemaligen Ostblock geboren und zwar in der damaligen Tschechoslowakei. Ich habe heute Abend kurz vor dieser Sendung mit ihr gesprochen. Schönen guten Abend, Frau Alt.
Guten Abend, Herr Amtsrichter.
Frau Alt, kann Russland noch ein Partner sein für Deutschland?
Wenn Russland den Willen dazu hätte, könnte Russland ein Partner sein. Aber im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass Russland ein Interesse an guten Beziehungen zu Deutschland hat.
Woher nehmen Sie diese Annahme?
Ich erinnere alleine an den Mord von Anna Politkovskaya, an den Mord von Boris Nemtsov, die Krim-Annexion, Tiergartenmord, Alexei Nawalny. Das sind alles Punkte und Situationen, bei denen wir erkennen können, dass Russland immer wieder Geduld von Deutschland und auch der Europäischen Union testet. Was mich immer wieder betrübt, ist, dass Deutschland statt rechtzeitig Grenzen zu ziehen und rechtzeitig zu zeigen, wie weit Russland gehen kann, immer wieder versucht, hier auszuweichen und immer wieder nur in Richtung EU blickt. Und da hätte ich mir schon früher klare Signale gewünscht, besonders auch jetzt unter der Ratspräsidentschaft, dass Deutschland zeigt eben, dass Russland nicht alles machen kann auf dem EU-Boden und auch nicht Deutschland und dass uns Menschenrechte unglaublich wichtig sind.
Naja, das beteuert die Bundesregierung ja bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Deutschland setzt sich ja außerdem ein für weitere Sanktionen gegen Russland, beziehungsweise will das zumindest kommende Woche erörtern. Was wäre denn Ihr Ratschlag? Wie sollte Deutschland mit diesem Land umgehen?
Naja, mit diesen Sanktionen, also mit dem Vorschlag, also das ist, da muss man auch auf die Bundesregierung immer Druck ausüben, bis sie überhaupt reagiert. Also die Sanktionen haben wir gefordert. Wir forderten schon rechtzeitig personenbezogene Sanktionen, weil es geht jetzt nicht um Sanktionen, die das gesamte Land treffen, dass die Bevölkerung darunter leidet. Was wichtig sind, sind personenbezogene Sanktionen gegen die korrupten Eliten, gegen eigentlich auch Alexei Nawalny vorgegangen ist. Und das dauert uns zu lange und da kann man sich nicht ständig auf die EU beziehen. Also Deutschland hätte rechtzeitig agieren können.
Jetzt haben wir, wie gesagt, schon viele Sanktionen, die in Kraft sind. An deutlichen Worten mangelt es auch nicht. Woher nehmen Sie die Annahme, dass sich Russland von so etwas beeindrucken lässt?
Also ich meine nicht die Sanktionen, die seitens der EU verhängt wurden. Wir fordern ein Moratorium alleine, was Nord Stream 2 betrifft und personenbezogene Sanktionen. Das sind Signale, die sind deutlich, weil das was diesen Oligarchen oder auch den Personen aus dem Umkreis der Verantwortlichen am meisten wehtut, ist, wenn deren Konten eingefroren werden, wenn deren Vermögen eingefroren wird in der Europäischen Union, wenn deren Kinder nicht in der Europäischen Union studieren können, wenn sie hier nicht einreisen können. Und das betrifft bestimmte Personen. Also das wäre schon längst wichtig gewesen.
Haben Sie den Eindruck, dass deutsche Politiker da im Umgang mit Russland zu naiv sind?
Also Sie haben in der Amoderation meine Vergangenheit bzw. meine Herkunft erwähnt. Ich kenne diese Mentalität und ich weiß, dass man selbstverständlich auch mit einer Sprache der Stärke mit manchen Ländern kommunizieren sollte. Und Russland gehört zu diesen Ländern. Von dem her wäre es an der Zeit, rechtzeitig hier darauf hinzuweisen, dass wir es nicht dulden werden, dass Menschen auf dem europäischen Boden vergiftet werden, dass die Menschen hier umgebracht werden, weil der Tiergartenmord ist sicher nicht der letzte Mord. Also alleine in diesem Sommer wurde Kadyrov-Kritiker Umarov in Österreich umgebracht. Also das kann nicht so weitergehen. Aus dem Grund ist es wichtig, dass hier klare Signale gesetzt werden.
Frau Alt, Sie haben schon Nord Stream 2 erwähnt und gesagt, dass Sie sich dafür ein, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Moratorium wünschen. Ja. Also, dass dieses Projekt erstmal auf Eis gelegt wird. Jetzt ist es ja eigentlich schon de facto auf Eis gelegt. Nord Stream 2 wird nicht weiter gebaut. Was würde sich durch einen solchen weiteren Schritt denn ändern?
Das ist jetzt im Moment nur temporär gestoppt. Da geht es jetzt nur darum, wie Russland weiter diese Pipeline bauen möchte.
Und Sie wollen ein komplettes Ende?
Wir fordern ein Moratorium, und zwar Moratorium so lange, bis Russland die Vergiftung von Nawalny ermittelt oder bis Russland überhaupt zur Aufklärung bereit ist. Und das hat man weder beim Tiergartenmord gesehen, noch bei der Vergiftung von Alexei Nawalny. Wir fordern ein klares Moratorium und wir fordern Russland auf, hier an einer Ermittlung und einer transparenten Aufklärung der Vergiftung von Nawalny und auch des Tiergartenmords, dass Russland hier zusammenarbeitet.
Frau, als solche Veränderungen in der Außenpolitik, so Veränderungen zwischen Staaten, die ziehen sich ja teilweise sehr in die Länge. Können Sie ungefähr abschätzen, über wie viele Jahre hinweg wir noch über diese schwierigen Beziehungen zwischen dem Westen und Russland reden werden oder wann sich optimistischerweise da tatsächlich etwas ändern könnte? Dauert das Jahre oder Jahrzehnte?
Ja, also ich vermute, dass wir weder schnelle noch einfache Lösungen hier haben werden. Unser Ziel muss sein, dass Russland ein Partner sein wird, mit dem wir immer einen Dialog führen können. Wir brauchen Russland auf der internationalen Ebene. Es gibt viele Konflikte international, die ohne Russland nicht gelöst werden können, auch nicht die Situation in Belarus. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass man immer einen Weg zueinander sucht. Aber zu einem Dialog muss es immer beide geben. Und Deutschland hatte historisch gute Beziehungen zu Russland. Und es ist wichtig, an diesen weiterzuarbeiten. Von dem her muss man Möglichkeiten suchen, in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, auch zum Beispiel im Umweltschutz. Wir haben gerade diese Woche gehört über die Ozeanvergiftung bei Kamtschatka. Das sind Situationen, wo sich eine Zusammenarbeit bietet und dass man weiterhin an einem gemeinsamen Dialog auch arbeitet.
Und meine Frage war, Jahre oder Jahrzehnte?
Ja, das ist von der Nomenklatura in Moskau abhängig. Ich würde mir wünschen, dass es Jahre wären.
Sagt bei uns hier im Deutschlandfunk Renate Alt, Außenpolitikerin der FDP im Deutschen Bundestag. Frau Alt, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Amrister.
Die Zeit 23.30 Uhr. Ab morgen, ab Donnerstag, könnte es eng werden für Olaf Scholz. Morgen Nachmittag um 15 Uhr startet im Bundestag nämlich der Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal. Und die Stimmen mehren sich, die dem Finanzminister vorwerfen, viel zu wenig unternommen zu haben, um solche Finanzdienstleister wie Wirecard richtig zu kontrollieren. Olaf Scholz hat deshalb heute schon versucht, seinen Gegnern zuvorzukommen. Er hat erklärt, was er ändern will, um solche Skandale künftig zu vermeiden. Theo Gers berichtet.
Das System der Prüfung von Konzernabschlüssen und Bilanzen soll schlagkräftiger werden und die Finanzaufsichtsbehörde BaFin mehr Biss bekommen. Diese Konsequenzen wollen Finanzminister Olaf Scholz und Justizministerin Christine Lambrecht aus dem Wirecard-Skandal ziehen. Ihren Aktionsplan stellten sie heute vor, einen Tag bevor der Wirecard-Untersuchungsausschuss, in dem es für Olaf Scholz unangenehm werden könnte, seine Arbeit aufnimmt. Denn die dem Finanzministerium und damit Scholz unterstehende BaFin hat bei Wirecard eine denkbar schlechte Figur abgegeben. Das soll sich ändern. Die Botschaft von Scholz und Lambrecht lautet: Lektion gelernt, wir haben verstanden. Olaf Scholz:
Wir haben uns vorgenommen, dass wir, was das staatliche Handeln betrifft, effektivere Kontrollen brauchen, insbesondere mehr Durchgriffsrechte für die staatliche Aufsicht und härtere Vorgaben und mehr Transparenz bei der Bilanzprüfung, um vor Manipulationen geschützt zu sein.
Nachdem bei Wirecard Luftbuchungen über 1,9 Milliarden Euro trotz etlicher Hinweise lange unentdeckt blieben und erst im Juni aufflogen, betonen Scholz und Lambrecht auch heute, dass es einen hundertprozentigen Schutz gegen kriminelle Machenschaften niemals geben werde. Auf der anderen Seite stehen sie unter Zugzwang. Das durch Wirecard lädierte Vertrauen in den Finanzplatz Deutschland muss wiederhergestellt werden. Dazu schlagen sie nun vor, das jetzige zweistufige Verfahren, bei dem das zu prüfende Unternehmen vorher zustimmen und bei dem es auch mitwirken muss, in dringenden Verdachtsfällen abzuschaffen. Stattdessen soll die Aufsichtsbehörde BaFin ein hoheitliches Prüfungsrecht gegenüber allen kapitalmarktorientierten Unternehmen erhalten. Sie soll kriminalistisch vorgehen und forensische Prüfungen durchführen können.
Das heißt, es kann verlangt werden, dass Unterlagen vorgelegt werden. Es können Personen befragt werden. Also all die Möglichkeiten, die heute gar nicht existieren. Und deshalb in den Fällen, wo es Anlass gibt, nachzugucken, hat die BaFin in Zukunft die Möglichkeit, sofort und auch viel schneller und auch mit geringerem Anlass als bisher von sich aus eine Prüfung zu veranlassen und auch alle Mittel einzusetzen, die man dazu braucht.
Auch soll die BaFin die Öffentlichkeit und damit auch die Anleger früher als bisher über ihr Vorgehen informieren. Geprüft werden soll auch, ob die Organisationsstruktur der BaFin und die Personalausstattung angemessen sind. Angedacht ist auch, eine schnelle Eingreiftruppe bei der BaFin zu schaffen. Außerdem soll geprüft werden, wie Hinweise von Tippgebern stärker genutzt werden können. In den Zuständigkeitsbereich der Justizministerin fallen die geplanten Verschärfungen für Wirtschaftsprüfer. Sie dürfen künftig bei allen Unternehmen nur 10 Jahre die Bilanzen prüfen und testieren. Bisher gilt dieses Limit nur für Banken und Versicherungen. Christine Lambrecht:
Damit wollen wir verhindern, dass Prüfer, Abschlussprüfer betriebsblind werden, weil sie sich zu lange mit dem gleichen Unternehmen beschäftigt haben. Außerdem soll ganz konsequent die Prüfung und Beratung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse strikter getrennt werden.
Verschärft werden sollen auch die Haftungsregeln für Bilanzprüfer. Ein falsches Testat über eine Konzernbilanz kann künftig mit bis zu 5 Jahren Haft geahndet werden.
Der militärische Abschirmdienst, MAD, der Nachrichtendienst, also der Bundeswehr, wird künftig erstmals von einer Frau geleitet. Damit beginnen heute die Kurzbeiträge aus dem In- und Ausland.
Martina Rosenberg wird Nachfolgerin von Christoph Gramm, den Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer vor 2 Wochen in den Ruhestand versetzt hatte. Rosenberg ist Juristin und war bisher Bundeswehr-Disziplinaranwältin. Das Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst ist der Nachrichtendienst der Bundeswehr. Die neue Präsidentin steht vor großen Herausforderungen, vor allem bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Der MAD geht aktuell über 700 rechtsextremistischen Verdachtsfällen nach, darunter gut 2 Dutzend innerhalb des Kommando Spezialkräfte KSK. Rosenberg war im Mai 2018 zur Bundeswehr-Disziplinaranwältin ernannt worden. In dieser Funktion leitete sie eine Dienststelle mit 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und war direkt der Bundesverteidigungsministerin unterstellt. Die Bundeswehr-Disziplinaranwältin hat ihren Sitz am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und ist zuständig für alle Berufungsverfahren bei Dienstvergehen von Soldatinnen und Soldaten. Davor war Rosenberg unter anderem Referatsleiterin für Beamtenrecht und Gleichstellung sowie im Parlaments- und Kabinettsreferat des Bundesverteidigungsministeriums tätig gewesen. Als neue Präsidentin des MAD wird sie nun in Köln arbeiten.
Information von Michael Götschenberg. Schwere Vorwürfe wurden heute gegen den Deutschen Fußballbund laut. Es geht um mehrere Fälle von Steuerhinterziehung. Frank Angermund.
Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat heute die Geschäftsräume des Deutschen Fußballbundes durchsucht. Außerdem sind die Wohnungen von 6 aktuellen und ehemaligen DFB-Funktionären durchsucht worden. Hintergrund der Durchsuchungen ist Steuerhinterziehung. Laut Frankfurter Staatsanwaltschaft soll Körperschafts- und Gewerbesteuer in Höhe von 4,7 Millionen Euro hinterzogen worden sein. Die 6 Verantwortlichen sollen zwischen 2014 und 2015 Einnahmen durch Bandenwerbung bei Heimspielen der Nationalmannschaft falsch deklariert haben. Außerdem soll der DFB dafür gesorgt haben, dass die zuständige Werbefirma in der Schweiz ausschließlich die Hauptsponsoren und keine Konkurrenten berücksichtigt. 200 Beamte des Bundeskriminalamts und der Bundespolizei haben Objekte in Hessen, Bayern, NRW, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz durchsucht.
Ein griechisches Gericht hat die Partei Goldene Morgenröte als kriminelle Vereinigung verurteilt. Damit endet ein jahrelanges juristisches Verfahren. Thomas Burmann.
Das Gericht hat die Führungsspitze der Neonazi-Partei Goldene Morgenröte für schuldig befunden, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Parteichef Michal Oliakos muss also ins Gefängnis. Ihm und den mehr als 60 anderen Angeklagten drohen mehrjährige Haftstrafen. Das genaue Strafmaß wird das Gericht erst in den kommenden Tagen festlegen. Zudem hat das Gericht einzelne Mitglieder der rechtsextremen Partei wegen bestimmter Straftaten für schuldig befunden. So wurde ein 51-jähriger Mann verurteilt, weil er vor 7 Jahren einen Musiker aus der linken Szene erstochen hatte. Andere Angeklagte wurden wegen Beihilfe zum Mord oder wegen anderer Straftaten verurteilt, die sie offenbar mit Wissen oder sogar auf Befehl der Parteiführung verübt hatten. Vor dem Gerichtsgebäude demonstrierten nach Angaben der Polizei 15.000 bis 20.000 Menschen gegen Faschismus und Rechtsextremismus. Am Rande der Demonstration gab es Ausschreitungen. Vermummte warfen Brandsätzer auf die Polizei, die setzte Wasserwerfer und Tränengas ein.
In Italien gilt ab sofort eine Maskenpflicht auch im Freien. Jörg Seiselberg.
Es ist eine Maskenpflicht light, die Italiens Regierung beschlossen hat. Die Grundregel lautet, jeder muss ab sofort einen Mund- und Nasenschutz bei sich tragen, wenn er das Haus verlässt. Wer ohne Schutz in der Öffentlichkeit angetroffen wird, riskiert ein Bußgeld von bis zu 1.000 Euro. Aber die Regierung hat auch Ausnahmefälle festgeschrieben, in denen die Maske nicht aufgesetzt werden muss. Zum Beispiel, wenn jemand nur mit Personen aus dem eigenen Haushalt unterwegs ist, beim Sport oder an einsamen Orten, zum Beispiel beim Spaziergang an einem leeren Strand. Die landesweite Maskenpflicht hat die Regierung verhängt als Reaktion auf die auch in Italien steigende Zahl an Covid-19-Infektionen. Gleichzeitig verlängerte das Kabinett den Ausnahmezustand in Italien bis zum 31. Januar nächsten Jahres. Der formelle Ausnahmezustand gibt Regierungschef Conte die Möglichkeit, Dekrete ohne Zustimmung des Parlaments zu erlassen. Auch die heute beschlossene Maskenpflicht ist im Rahmen eines solchen Dekrets beschlossen und tritt in den nächsten Stunden in Kraft.
Und was noch fehlt, ist der Blick an die Börsen. Dieter Reg.
Es war ein zäher Handelstag, an dem sich die Indizes vielfach kaum bewegten. Der DAX legte 0,2% zu und beendete den Handel bei 12.958 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen hingegen verzeichnete ein Minus von 0,2%. Offenkundig fehlten die Impulse, um die Kurse anzutreiben. Auf der anderen Seite reagierten Anleger aber auch gelassen auf den Verhandlungsstopp zwischen US-Republikanern und Demokraten über ein neues Hilfspaket zur Eindämmung der Corona-Krise. Dieser Gesprächsabbruch hatte gestern Abend noch die Indizes an der Wall Street auf Talfahrt geschickt. Hier hingegen begründeten Finanzexperten die moderate Reaktion der Investoren auf das Gesprächsende damit, dass man sowieso kaum noch Hoffnung auf eine Einigung gehabt habe. Deutlicher Gewinner unter den DAX-Werten war die Aktie der Deutschen Post. Die Papiere verzeichneten ein Plus von fast 4%. Dem Unternehmen kommt das hohe Paketaufkommen in der Corona-Krise zugute. Deshalb hat der Konzern seine Prognose für den Jahresgewinn vor Zinsen und Steuern auf eine Spanne zwischen 4,1 und 4,4 Milliarden Euro erhöht. Das liegt 0,6 Milliarden über den bisherigen Erwartungen. Mit Enttäuschung nahmen Anleger auf, dass die deutsche Industrie ihre Erholung im August nicht fortsetzen konnte. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes sank die Industrieproduktion im Vergleich zum Vormonat um 0,2%. Analysten hatten ein Plus von 1,5% erwartet. Trotz des Rückgangs im August rechnen viele Volkswirte damit, dass sich die Erholung bereits im September wieder fortgesetzt hat.
Soweit der Börsenbericht von Dieter Reeg. Eigentlich hat die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihren Green Deal für Europa schon auf den Weg gebracht, aber dem Europaparlament, dem sind die darin enthaltenen Ziele nicht genug. Die Abgeordneten haben heute beschlossen, sie wollen die Treibhausgase in der EU in den kommenden 10 Jahren um 60% senken, nicht um 55% wie bisher vorgesehen. Dieses Votum kam heute für viele überraschend, wie Paul Vorreiter berichtet.
50%, 55% wie von der Kommission vorgeschlagen oder sogar 60, 65 oder 70%. Der Industrieausschuss hielt die 55% mit Blick auf die Anforderungen an die Wirtschaft für ambitioniert genug. Jetzt folgte jedoch die Mehrheit in einer ersten Abstimmung dem Votum des Umweltausschusses. 60%. Die Mehrheit kam unübersichtlich zusammen. Der Riss ging durch Länderdelegationen hindurch. Sozialdemokraten, Grüne, Linke, Liberale, aber auch einzelne Christdemokraten waren dabei. Das finale Abstimmungsergebnis soll morgen bekannt werden. Die Zustimmung zu den 60% gilt aber als wahrscheinlich. Die größte Fraktion, die Christdemokraten, wollen sich enthalten. Der CDU-Politiker Peter Liese hofft, dass das Einsparziel hinterher durch die EU-Mitgliedstaaten wieder nach unten gedrückt wird.
Die 55%, die die Kommission vorgeschlagen hat, sind enorm ambitioniert. Keine große Volkswirtschaft auf der Welt hat auch nur annähernd ein solches Ziel. Es wird nicht nur die Wirtschaft, sondern jeden Einzelnen von uns vor enorme Herausforderungen stellen.
Die Länder in der EU haben sich bisher noch auf keine Linie geeinigt. Eine solche festzulegen ist Aufgabe der deutschen Ratspräsidentschaft. Termine dazu stehen in naher Zukunft an. Der kommende EU-Gipfel in knapp 2 Wochen soll sich damit befassen, danach wieder die Umweltministerinnen und Minister. Inoffiziell heißt es, dass 2/3 der Länder einem 55%-Ziel zustimmen würden, aber einem 60%-Ziel? Das ist unwahrscheinlich. Zuletzt hatte es auch Signale gegeben, dass die Mitgliedstaaten diese Entscheidung weiter hinauszögern könnten. Besonders das stark von der Kohle abhängige Polen ist gegen eine deutliche Verschärfung der Klimaziele. Das Klimagesetz mit seinem Etappenziel für 2030 ist zwar das zentrale Gesetz auf dem Weg zur angepeilten Klimaneutralität 2050, notwendig ist allerdings auch, dass viele Klimaunterziele mit angehoben werden. Dazu zählen unter anderem die Grenzwerte für den CO2-Ausstoß von Neuwagen. Bis zum Sommer 2021 will die EU-Kommission weitere Vorschläge machen. Der FDP-Umweltpolitiker Alexander Glück hätte es heute besser gefunden, statt einer überambitionierten Anhebung des Treibhausgasreduktionsziels andere Instrumente stärker zu nutzen.
Es bringt nichts, hier in Europa zu sparen, wenn dann woanders mehr emittiert wird. Und da hilft es nur, wenn wir an konkreten Wegen arbeiten, wie wir das Ziel erreichen. Also zum Beispiel über Technologieoffenheit oder über den europäischen CO2-Zertifikatehandel, der ausgeweitet werden muss auf weitere Sektoren.
Nach der Abstimmung im Parlament heute und nach einer noch ausstehenden Einigung der Länder untereinander geht es dann noch in eine weitere Etappe, den Trilog, also die Verhandlungen zwischen allen 3 EU-Institutionen, Kommission, Parlament und Ländern. Solange diese Verhandlungen nicht beendet sind, ist auch nicht klar, auf welches Reduktionsziel sich die EU letztendlich festgelegt hat. Der Grünen-Europaabgeordnete Michael Bloss geht jedenfalls davon aus, dass das Europaparlament hart bleiben wird.
Wir als Europäisches Parlament sind Co-Gesetzgeber, wir sind selbstbewusst, wir wollen ambitionierten Klimaschutz in Europa durchsetzen und da darf man die Rechnung nicht ohne uns machen. Wir werden auf dieses Ergebnis bestehen.
die Debatte um Klimaschutz in Brüssel. Und diese Debatte wird natürlich auch bei uns in Deutschland geführt, dass das durchaus laut und hitzig werden kann. Das haben wir heute im Bundestag erlebt. Anlass für die Debatte dort war der Streit um ein Autobahnprojekt in Hessen. Zum Schluss ging es um die Frage, wie Deutschland eigentlich steht zu Autos und Autobahnen. Barbara Schmidt-Matern hat das beobachtet.
So viel Ideologie war lange nicht mehr im Deutschen Bundestag. Es geht, wenig überraschend, ums Auto. Genauer um die Forderung nach einem Moratorium für neue Autobahnen und Bundesstraßen.
Sie sind gegen das Autofahren an sich. Das ist die DNA Ihrer Partei.
Meint Sozialdemokrat Sören Barthol aus Hessen. Dort sorgt der milliardenteure Ausbau der A49 seit Wochen für heftige Proteste im Dannenröder Wald. Nach langem Schweigen fordern die Grünen im Bund nun einen Baustopp und wollen ab sofort sämtliche Straßenbauprojekte im Hinblick auf Umwelt- und Klimaschutz überprüfen. Gut so, meint Sabine Leidig von der Fraktion der Linken.
Wenn Sie wirklich lärmgeplagte Anwohnerinnen von Durchgangsverkehr entlasten wollen, dann müssen Sie das Geld anders einsetzen.
Etwa mit mehr Ortsumfahrungen, mehr Schienen und öffentlichem Nahverkehr. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter ergänzt:
In den vergangenen 60 Jahren sind Tausende von Kilometern Autobahnen geschaffen worden. Und deshalb ist es längst notwendig, angesichts dessen, was in der Autoindustrie los ist, auf ganz andere Dinge zu setzen. Elektrifizierung, Digitalisierung und Automatisierung.
Die schwarz-rote Bundesregierung, meint Hofreiter, solle deshalb lieber in den Ausbau von Ladesäulen, Batteriefabriken oder des 5G-Netzes investieren. Die Vorschläge perlen am Bundesverkehrsminister ab. Fast versonnen, erzählt Andreas Scheuer von seinen Dienstreisen.
Ich muss Ihnen sagen, ich bin glücklich, wenn ich unterwegs bin und neue Infrastruktur eröffnen kann. Zum Beispiel an der A33 in Ostwestfalen.
Auch die geplante B38 will der CSU-Politiker demnächst besuchen und den Spatenstich mit Hessens grünem Umweltminister Al-Wazir begehen. Nicht nur Scheuer, auch sämtliche andere Redner, etwa SPD-Politiker Sören Barthol, legen den Finger in die Wunde der Grünen.
Bei der Erarbeitung des Bundesverkehrswegeplans 2003, das war noch unter einer rot-grünen Bundesregierung, haben die Grünen der Aufnahme der A49 ausdrücklich zugestimmt.
Inhaltlich erbrachte diese von Schwarz-Rot beantragte Aktuelle Stunde wenig Neues, wohl aber gibt sie einen Vorgeschmack auf das nächste Jahr. Die Vereinbarkeit von Infrastruktur, Wirtschaft und Klimaschutz dürfte eines der zentralen Wahlkampfthemen werden. Und an die Reihen der Schwarz-Grün-Anhänger in der Union gerichtet, stichelte der AfD-Abgeordnete Dirk Spaniel.
Freuen Sie sich eigentlich schon auf Ihren neuen Koalitionspartner? Viel Spaß dabei.
Aus Berlin berichtete Barbara Schmidt-Matern. Die Genforschung gewinnt seit Jahren an Bedeutung und vor allem das Zertrennen und Neuzusammensetzen von genetischen Sequenzen eröffnet in diesem Bereich viele neue Möglichkeiten. Pionierarbeit auf diesem Feld haben eine französische und eine amerikanische Forscherin geleistet. Für ihre sogenannte Genschere erhalten sie in diesem Jahr den Chemie-Nobelpreis. Carsten Spiester sagt uns mehr.
Der Preis geht an die Französin Emmanuelle Charpentier und die US-Amerikanerin Jennifer A. Doudna für die Entwicklung von Methoden zur Veränderung des Erbgutes. Charpentier ist Leiterin der Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene in Berlin. Sie war bei der Pressekonferenz in Stockholm per Telefon zugeschaltet. Hatte sie mit dieser Auszeichnung gerechnet? Schon kurz nach der Veröffentlichung wurde mir gegenüber erwähnt, und zwar öfter als es mir lieb war, dass es für diese Entdeckung eines Tages den Nobelpreis geben könnte. Professor Pernilla Wittung-Starsede sitzt im Nobelkomitee der Königlichen Akademie der Wissenschaften. Sie erklärte bei der Pressekonferenz die Bedeutung dieser Entdeckung. Die Möglichkeit, die DNA beliebig zu zerschneiden, hat die Naturwissenschaften revolutioniert. Jetzt können wir Genome einfach bearbeiten. Das war vorher schwierig bis unmöglich. CRISPR-Cas9 ist heute ein weit verbreitetes Werkzeug. Unter anderem wird es bei der Pflanzenzüchtung und für neue Therapien von Krankheiten eingesetzt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Chemie-Nobelpreises sind zwei Forscherinnen zugleich ausgezeichnet worden. Seit 1901 haben mit den beiden nun 7 Frauen den Preis bekommen. Das gibt der Auszeichnung eine zusätzliche Signalwirkung über die herausragende Bedeutung ihrer Arbeit hinaus. Die Genschere wurde erst vor 8 Jahren entdeckt, hat aber der Menschheit bereits einen großen Dienst erwiesen. Nur die Fantasie setzt Grenzen für den künftigen Einsatz dieses chemischen Werkzeuges, das zu klein ist, um es mit bloßem Auge zu erkennen. Im vergangenen Jahr waren 3 Wissenschaftler aus den USA, Großbritannien und Japan für ihre Beiträge zur Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien ausgezeichnet worden. Die leichten und leistungsstarken Batterien werden inzwischen vielfältig eingesetzt, in Handys, Laptops oder Elektroautos, und machen laut Akademie eine Gesellschaft ohne Nutzung fossiler Brennstoffe möglich. In diesem Jahr sind die Nobelpreise mit 10 Millionen Kronen dotiert, umgerechnet gut 950.000 Euro. 2 dieser Preise sind bereits vergeben worden. Gestern wurde dem deutschen Astrophysiker Reinhard Genzel, dem Briten Roger Penrose und der US-Amerikanerin Andrea Ghez für ihre Forschung zu schwarzen Löchern der Physiknobelpreis zuerkannt. Den Preis für Medizin bekamen 3 Forscher aus den USA und Großbritannien für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus. Morgen wird der Literaturnobelpreis verkündet, am Freitag dann der Friedensnobelpreis. Montag ist abschließend der Wirtschaftspreis an der Reihe. Die feierliche Preisverleihung ist wie immer am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel in Stockholm und im Fall des Friedenspreises am selben Tag in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Wegen Corona gibt es in Oslo allerdings nur eine kleine Zeremonie. Die Verleihung in Stockholm ist ohne Gäste und nur online geplant. Das abendliche große Festbankett fällt aus.
Und wir müssen am Ende dieses Tages auch noch sprechen über Ruth Klüger. Sie war Holocaust-Überlebende und Schriftstellerin. Und sie hat ein Leben lang damit verbracht, beides wachzuhalten. Die Erinnerung an die Zeit der KZs und an die Liebe zur Literatur. Jetzt ist sie im Alter von 88 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Sergian Govedarica.
Am 27. Januar 2016, dem Holocaust-Gedenktag, hält Ruth Klüger eine Rede vor dem Deutschen Bundestag. Die damals 84-jährige Shoah-Überlebende kommt auf ihr Bild von Deutschland zu sprechen und macht das an der aktuellen Flüchtlingspolitik fest.
Dieses Land, das vor 80 Jahren für die schlimmsten Verbrechen des Jahrhunderts verantwortlich war, hat heute den Beifall der Welt gewonnen, dank seiner geöffneten Grenzen und der Großzügigkeit, mit der sie syrische und andere Flüchtlinge aufgenommen haben und noch aufnehmen.
In ihrer Rede schildert Klüger auch ihre Zeit in deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagern und wie sie als damals 13-Jährige Zwangsarbeit leisten musste. Dass sie immer wieder als Auschwitz-Überlebende vorgestellt werde, sei ihr eigentlich nicht so recht, sagt Ruth Klüger in einem Interview mit dem ORF.
Es ist wirklich nicht ein Teil meiner Persönlichkeit. Ich bin alles Mögliche. Ich bin vierfache Großmutter und ich bin eine passionierte Krimileserin und ich habe über das Brocke-Epigramm promoviert. Und bin eben auch eine gebürtige Wienerin.
1931, als Tochter eines jüdischen Frauenarztes in Wien geboren, geht Ruth Klüger gerade in die erste Klasse der Volksschule, als die Nationalsozialisten in Österreich die Macht übernehmen. Schon als kleines Kind erfährt sie den allgegenwärtigen Antisemitismus und die Ausgrenzung der Juden aus der Gesellschaft.
Wien hat mir eine scheußliche Kindheit geboten, ist überhaupt keine Frage. Eine feindliche Atmosphäre, völlig mitleid- und sympathielos. Und man wurde als eine Fremde behandelt, obwohl ich ja genauso gut Wienerin war wie die Leute, die gegen mich diskriminiert haben.
1942 wird Ruth Klüger mit ihrer Mutter ins KZ Theresienstadt deportiert, später nach Auschwitz und dann ins Lager Großrosen. Auf dem Todesmarsch nach Bergen-Belsen gelingt ihr kurz vor der Befreiung die Flucht.
Ich bin gar nicht rausgekommen, weil die anderen umgekommen sind und ich war ein Teil des Ganzen. Und es sind immer welche, die überleben. Wenn du in den Ameisenhaufen zertrittst, laufen ein paar weg. Ich bin unter denen, die da zufällig weg sind.
Nach Ende des Krieges lebt Klüger gemeinsam mit ihrer Mutter in Bayern. 1947 wandern sie in die USA aus. Ruth Klüger wird amerikanische Staatsbürgerin und macht als Literaturwissenschaftlerin Karriere. Unter anderem an den renommierten Universitäten Princeton und Berkeley. Erst in den 80er Jahren beginnt sie, ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben. Es entstehen zahlreiche Essaybände. Ihre Autobiografie »Weiterleben, eine Jugend« erscheint 1992, wird zum Sensationserfolg und in 10 Sprachen übersetzt. Im 2. 2008 veröffentlichten Teil »Unterwegs verloren« beschreibt sie ihre Emigration in die USA. Für ihr Werk bekommt Ruth Klüger zahlreiche Preise und Auszeichnungen, darunter der Österreichische Staatspreis für Literaturkritik und ein Ehrendoktorat der Universität Wien. Kurz vor ihrem 89. Geburtstag stirbt Ruth Klüger nach langer Krankheit im Kreis ihrer Familie in Kalifornien.
Und zum Abschluss der Sendung noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung mit Christoph Wittelsbürger.
In vielen Kommentaren geht es um den Verdacht der Steuerhinterziehung gegenüber dem Deutschen Fußballbund. Es stellen sich viele Fragen, schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung. Sollten die Vorwürfe zutreffen, lautet eine der größten: Warum macht man das? Persönlich haben sich die Beteiligten wohl kaum bereichert. Ist es also eine Hybris des Unantastbaren? Oder verliert man im Geflecht der vielen Geschäftsbeziehungen irgendwann den Überblick? Der Weser-Kurier aus Bremen meint, ein Präsident stolpert über die WM-Affäre, der nächste über eine Luxusuhr. Unter dem jetzigen Fritz Keller reiste das Nationalteam während der Klimakrise per Flugzeug von Stuttgart ins benachbarte Basel. Offenbar lebt der DFB in seiner eigenen Welt. Die Südwestpresse aus Ulm sieht Handlungsbedarf für den amtierenden DFB-Präsidenten Keller. Es wird Zeit, dass der bodenständige Geschäftsmann aus dem Männerbund einen seriös wirtschaftenden Verband macht, der sich an Recht und Ordnung hält. Dafür braucht es viel Input von außen, ob vom DFB selbst verpflichtet oder durch die Staatsanwaltschaften der Republik. Das kann sich der Verband aussuchen. Im Münchner Merkur heißt es: Im sportlichen Bereich kann immer etwas misslingen, da lauert Unwägbarkeit. Geschäftlich seriös zu sein, liegt in der eigenen Hand. Der DFB scheitert daran seit Jahren. Neben einer rechtlichen hat die Affäre auch eine moralische Ebene, betont die Rheinpfalz aus Ludwigshafen. Wenn ein Verband aus der öffentlichen Hand Jahr für Jahr etliche Millionen Euro als Unterstützung erhält, sind Spartricks sozial unverantwortlich. Exakter formuliert, sie sind asozial. Die Pforzheimer Zeitung geht auf die neuen Reiseregelungen in der Corona-Krise ein. Nun haben sich die Länder immerhin darauf geeinigt, Urlauber aus inländischen Risikogebieten grundsätzlich nicht in Hotels oder Pensionen übernachten zu lassen. Einerseits ein sinnvoller Schritt, andererseits kommt die Ankündigung zu spät. Viele Menschen, gerade mit schulpflichtigen Kindern, haben bereits für die anstehenden Herbstferien gebucht. Das könnte nun zahlreiche Urlaube durchkreuzen. Auch die Berliner Tageszeitung kritisiert die Reiseregelungen. Denn gefährlich ist man nicht allein, weil man in Hamm oder in Neukölln lebt, sondern wenn man, wie in Westfalen geschehen, ohne jeden Abstand mit hunderten anderen eine Hochzeit feiert oder, wie in Berlin verbreitet, trotz Corona zu Partys geht. Der Reutlinger Generalanzeiger findet, die Debatte über den Herbsturlaub ist nur Ablenkung. Die Gefahr geht nicht von Reisenden aus. Der Fokus sollte auf den Kommunen und Regionen liegen, in denen besonders viele Infektionen ausgebrochen sind. Dort werden die Corona-Schutzregeln zu lax ausgelegt oder nicht überwacht.
Vielen Dank, Christoph Wittelsbürger, für diesen Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich nach Mitternacht weiter mit der Sendung Fazit und dann unter anderem ein Nachruf auf den Kabarettisten Herbert Feuerstein. Das war's bis hierhin mit Das war der Tag. Im Studio war Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht.